Wunderbare Gnade habe ich erlebt in dieser Woche. Das, was ich gemacht habe, ist mir gelungen. Und ich habe es richtig gespürt. Ich bin motiviert von Gottes Liebe, geschenkter Liebe. Du hast dich richtig heim gefühlt in dieser Woche. Das Anbetungslied hat für dich gestimmt. Schön, dann müsstest du vielleicht zum Titel sagen von dieser Predigt, von der Dankbarkeit zur Anbetung. Aber vielleicht bist du auch in den Gottesdienst hineingekommen und wenn du dich so ein bisschen befragt hättest, hättest du müssen sagen, wo ist die Gnade in dieser Woche? Da habe ich Sachen gemacht, die sind mir schief gelaufen, ich habe selber versagt oder dann haben sich Probleme aufgetürmt. So riesige Berge und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin einfach so bedrückt, hoffnungslos, traurig. Und du kannst denken, okay, ich bin jetzt im Gottesdienst, oder? Jetzt müssen wir einfach Lobpreis machen, oder? Jetzt müssen wir die Zeiten blättern. Jetzt sind wir am Gottesdienst und am Ende blätterst du wieder zurück in die Berge von Sorgen, deine leichte Depression und das hat es gebracht. Von der Klage zur Anbetung. Es geht um den Psalm 22, ein Psalm von David. Und er fängt an mit den Vers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und endet dann mit dem Vers drin, der Herr hat alles vollbracht. 32 Vers. Der David hat nicht einfach geblättert. Ja, Gott ist gross, er hat alles vollbracht, sondern zuerst angeschaut, wie geht es mir? Und es ist ihm nicht gut gegangen. Er war nicht der von David und Goliath dort, oder? Einfach so selbstsicher drauf los. Nein, wo ist jetzt der Gott? Und das ist ganz wichtig. Und ich möchte euch auf den Weg nehmen von einer, ich würde so sagen, einer geerdeten Anbetung. Nicht eine Anbetung, die einfach blättert. Das ist dann so leicht Heuchelei. Weil es nicht geerdet ist in deinem Leben drin, in deinem Alltag, in dem, wie es dir wirklich geht. Und es ist ein gefährlicher Weg, denn die Anbetung und der Trost, der aus der Anbetung rauskommt, die Kraft, die kommt nicht in deinen Alltag hinein. Die ist dann einfach eine Kraft am Sonntagmorgen und im Alltag nicht. Gehen wir doch auf den Weg. Wir wollen es nicht einfach nur in Theorie tun, sondern dann auch in Praxis. Vom David zum Klagen zu seiner Anbetung. Und denk nicht einfach klagen, hey, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das darfst du nicht machen. Dann bist du nicht fromm. Oder je frömmer du bist, umso weniger hast du die Spannung zwischen deinen grossen biblischen Aussagen und deinem Leben. Lebe in diesen Spannungen. Druck dir aus. So kommen wir zum ersten Punkt. Das Klagen hat einen Sinn. Das Klagen vor Gott reinigt die Seele und öffnet das Herz für Gottes Trost. Also der David fängt da vorne an und er klagt zuerst einmal so halb wie Gott an. Er sagt, Gott, du irritierst mich. Gott, du hast mich enttäuscht. Gott, wo bist du? Es geht zuerst um Gott. Und das ist ein gutes Zeichen. Weil Gott ist für ihn das Zentrum. Und Gott gibt doch seinem Leben Sinn. Und Gott hat doch einen Plan für sein Leben. Aber jetzt, es passt einfach nicht zusammen mit dem, was er erlebt. Da kann doch Gott eigentlich nicht gegenwärtig sein. Warum hast du mich verlassen? So interpretiert er es. Und er betet am Tag und nachher heißt es noch, oder? Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Wo ist denn der Friede von Gott, wenn ich doch nicht zur Ruhe komme? Er drückt das aus. Und das ist eine ganz wichtige Sache, jetzt auch für Klagen vor Gott. Natürlich, wenn wir fragen, Gott, warum? Ist das meistens nicht, dass wir eine befriedigende Antwort bekommen. Aber es ist schon mal wichtig, um auszudrücken, welche Fragen in uns innen eigentlich stecken, was eigentlich irritiert, was widerspricht eigentlich in unserem Alltag dort drin, widerspricht den Verheißungen und dem, wie wir es erleben. Was geht eigentlich vor? Also Klagen ist etwas ganz Wichtiges, es reinigt, es klärt die Seele. Klagen ist etwas anderes wie Jammern. Jammern tun wir für uns selber. Beim Jammern trüllen wir uns um uns selber. Ach, wie ist doch der Christoph ein armes Schwein, oder? Also einfach so, dann geht es immer um mich, dann ist dann Selbstmitleid. Wir können auch jammern voreinander, oder? Und wer ist der Ärmste? Wer hat die schwierigste Leidensgeschichte und die grösste Krankenakte da beim Arzt, oder? Aber Klagen hat das Zentrum Gott. Da geht es immer auch um Gott. Um Gott, was meinst du? Denke ich richtig? Fühle ich richtig? Wir machen uns auf zu dem Trost. Ihr habt ein bisschen gespürt in dieser Aufteilung, in dem ersten Teil, wo der Michael und der Roman gelesen hat, wie das in dem David hinein wechselt zwischen Klage und dann wie so ein bisschen eine Stimme: Nein, du hast doch früher auch geholfen. Und ich bin doch ganz abhängig von dir. Schon seit Geburt. Also immer so ein bisschen das Wechselspiel. Und da spüren wir schon, da ist Gottes Geist am Wirken. Wir öffnen uns durchs Klagen vor Gott für seinen Trost. Wir dürfen auch klagen über Menschen. Klagen vor Gott über Menschen. Wir erleben und leben in einer Welt, wo schuldig wird an uns. Und so erlebt es der David und er das wieder. Was geht in mir vor? Ich, im Vers 7, oder? Ich aber bin kein Mensch mehr. Er ist durch das, was ihm angetan worden ist, wie entwürdigt, nur noch ein Wurm. So kommt er sich vor. Er bringt es aber zur Sprache. Also, er klagt auch und sind wie die Stiere Basans und was wir da alles da in der Schriftlesung gehört haben. Es ist vielleicht nicht alles zensuriert, genau so ist es jetzt wirklich gut für Gott. Aber es ist es im Herz inne. Er bringt das zur Sprache. Und das ist viel besser, als wenn wir das, die Wut und der Ärger, die dann das erzeugt, in uns inne mal einen Staudamm machen und dann klopft es irgendwann gegen Menschen. Klag das, was du mit Menschen erlebst, was das in dir auslöst, klag das vor Gott. Und auch da wieder, du öffnest dich in dem, oder sollst dich auch öffnen, was meint Gott dazu. Also David hat die Freiheit gehabt zum Klagen vor seiner Anbetung, 23 Vers lang. Also so können auch wir es jetzt tun. Es wird jetzt eine Zeit dann geben, wo du kannst, ja, einfach vor Gott klagen. Also es können auch alltägliche Klagen sein. Weißt, nicht einfach so die ganz grossen, ein missratenes Kind oder so, sondern auch die kleinen. Du fühlst dich plötzlich in einem Gespräch oder in einer Situation so hoffnungslos. Oder du magst einfach nicht mehr. Oder deine Kinder nerven dich so grauenhaft. Ich lag's gescheiter Gott als der Kind, ja. Einfach jetzt so, die Fragestellungen, wenn wir jetzt nehmen, oder? Mein Gott, ich fühle mich so. Und Gott, du hast auch, wo hast du mich enttäuscht? Wo hätte ich es eigentlich anders erwartet? Wo leide ich an den Mitmenschen? Wo leide ich an mir selber? Zeit Herz, um jeder für sich persönlich, innerlich die Klagen in Wort vor Gott zu bringen. Vielleicht willst du dann auch deine Klage vor Menschen ausbreiten und da wäre die Gelegenheit, nach der Predigt auch sind Leute bereit vom Gebetsteam, einfach das können abzuhören und dir zu helfen, dass die Klage, du den Trost darfst spüren und wieder das Wunder darf zur Anbetung kommen. Wir werden jetzt zum zweiten Punkt kommen. Jesus, der Herr, durch leidensbereite Liebe zur Königsherrschaft. Cool. Wie durch ein Wunder kommt jetzt plötzlich in den Psalm inne die Überzeugung, Gott, du hast mein Gebet erhört. Wo doch der David angefangen hat, du hast mich verlassen und wenn ich rufe, sei am Tag oder am Nacht, du hörst mich nicht. Und plötzlich die Überzeugung, Gott, du hast mein Gebet gehört. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Und wir wissen oft nicht in unserem eigenen Leben, wie das gegangen ist. Vom Klagen zur Anbetung. Wie der Trost funktioniert hat in uns hinein, ist vielleicht nicht recht vollziehbar, aber es ist passiert. Und jetzt möchte ich euch in den nächsten zwei Gliederungspunkten einfach hineinnehmen. In die Anbetung, wie sie die David macht und erlebt. Vers 28 und 29, er betet dann an den König. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen. Einsicht. Der Psalm ist ja dann ein Psalm, der sich bei Jesus erfüllt. Das werden wir dann sehen. Der David hat Bilder gebraucht, vielleicht auch ein bisschen überhöhte, dramatische Bilder, um seine Situation Gott zu schildern. Und das hat sich dann nicht nur bildlich, sondern sehr wörtlich bei der Kreuzigung erfüllt. Und Anbetung, von dem ist wie eine Einsicht gekommen. Hey, die Botschaft vom Kreuz. Im Neuen Testament wird es beschrieben, die einen finden das einen baren Unsinn, eine Torheit. Ja, das ist das nicht das Christentum? Ein bisschen etwas Peinliches? Da wäre doch gescheit ein bisschen meditieren und zu grossen Erleuchtungen werden und. Gross werden, so ein Guru werden, oder? Das wäre doch der Weg. Aber so einen grossen Herr und König, der am Kreuz stirbt, das braucht Einsicht. Der Weg ist eben übers Kreuz. Und Jesus ist König geworden übers Kreuz. Wenn wir Herrscher anschauen, nur von einem gelesen, oder? Der Diktator da von Spanien, der Franco, oder? Der ist durch Gewalt. Ist der einfach alle Oppositionellen werden umgebracht, ist zum grossen Führer geworden und hat sich so fast blasphemisch, als Führer Spaniens nach Gottes Gnaden genannt. Die Frage ist einfach, wo dort die Gnade ist. Aber Jesus ist König geworden, indem er ans Kreuz gegangen ist und er in sich kommt. Dann in der Anbetung drinnen. Und die werden zum Herrn umkehren. Umkehr zu ihm. Und merken, er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Und wenn wir umkehren, sind wir frei. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Anbeten ist immer ein Niederwerfen. Man macht immer Gottesdienst, den der Hände erheben. Aber zwischendrin, wir können das nicht tun, oder? Wir haben einfach zu wenig Platz. Aber innerlich niederwerfen. Unser Innere denkt immer, Gott ist gross und ich auch. Gott ist König und ich will doch auch ein König sein in meinem Leben und bestimmen. Aber das geht nicht auf. Anbetung ist niederwerfen und anbeten. Also so jetzt für den David die Anbetung von dem König, der aus Liebe gelitten hat. Und jetzt will ich euch einfach so kurz die Erfüllung jetzt von diesen versteckte Verheißungen, die wahrscheinlich im David gar nicht klar gewesen sind, euch ein bisschen aufschlüsseln. Die neutestamentlichen Verse werden dann in der Folie drin beamt. Also da ist im Vers 9 dann übergib deine Sache, sagt der David, oder sagen dann eben David seine Leute, doch dem Herrn, der soll dir helfen. Erfüllt dann bei Jesus, wo da seine Gaffer vor dem Kreuz gesagt haben, hey, wenn du doch Gottes Sohn bist, dann soll der Gott dir doch helfen. Und dann werden wir glauben, oder? Also beweis deine Identität, indem du vom Kreuz steigst. Er hat seine Identität nicht so bewiesen. Er hat sich nicht gerettet. Sonst wären wir nicht gerettet. Wir glauben an einen Sohn, an Jesus, der dieser Versuchung nicht standgehalten hat, sein Wohl zu retten und nicht uns. Er hat sein Leben nicht gerettet, um mein und dein geistliches Leben zu retten. Das ist Anbetung. Das ist Liebe. Und eine weitere Verheißung ist das vom Durst. Er ist kraftlos, seine Zunge klebt an ihm. Und eben in der Erfüllung im Neuen Testament, mich dürstet. Wir haben auch Durst. Wir haben Durst nach Liebe, Durst nach Anerkennung. Und unsere Zunge klebt oft auch am Gaumen, wenn wir einander ein Kompliment machen und Danke sagen und Wertschätzung, einander ermutigen, eine ehrende Kultur, dann haben wir oft auch eine Zunge, die am Gaumen klebt. Und darum haben wir alle Durst nach Liebe und Annahme. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wer an mich glaubt, der hat keinen Durst mehr. Jesus stillt unseren inneren Durst. So einen König, so einen Herr haben wir. Der Angenagelte befreit uns. Der David beschreibt so sein Erleben, wie er ist so gefangen, wie festgemachte Hände und Füße. Und sie geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Erfüllt, indem dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Todesart hat sich der David gar noch nicht vorstellen können, hat es dort noch nicht gegeben. Jesus festgenagelt. Damit wir in unseren Verhaltensweisen nicht einfach festgenagelt sind, in unserer Lebensgeschichte und Biografie nicht einfach festgenagelt sind. Ich bin jetzt so, so unmöglich und, sondern dass wir dürfen Freiheit haben. Und Freiheit rechnen und mit der Freiheit das geniessen. Der Nackte schenkt uns sein Kleid der Gerechtigkeit. Da wird verheißen, dass seine Kleider aufgeteilt werden und dass man darüber dass man es würfelt. Jesus hat nicht viel Eignungs gehabt. Kein eigenes Haus und. Aber seine Kleider, sein Kleid hat ihm gehört. Und sein einziges Erbe, das er hatte, haben die Henker bekommen. Und gewürfelt darüber. Damit das viel grössere Erbe, das er uns gibt, seine Gerechtigkeit, seine Versöhnung, sein Frieden, unser Kleid, unser weisses Kleid, dass wir als grosses Erbe das überkommen. Das ist dein König. Schreib sie dein Herz. Wenn Klagen kommen, das ist dann die Stimme der Zuversicht. Er regiert dein Leben. Er regiert es nicht immer, wie du als eigener König würdest machen. Aber er ist ein König voller Liebe. Gehen wir noch zum Dritten. Ich hoffe, dass der Heilige Geist das wirklich in dein Herz hineinschreiben kann, die Anbetung, was wir da haben, was in deinen Vers steht. Da ist jetzt ein Jesus, ein Gott, wo Fülle bringt. Und Anbetung heisst immer wieder sich vergegenwärtigen. Der Gott ist da, der hat mich nicht verlassen. Anbetung heisst vergegenwärtigen. Zum Beispiel der Vers 25. Denn der Herr hat sich nicht von der Not des Hilflosen abgewandt. Er braucht jetzt verschiedene Sachen, wie er sie von Mitmenschen erlebt. Und sagt, meine Mitmenschen behandeln mich so, aber du bist anders. Und das ist auch eine Form von Arbeit. Die können sagen, hey, ich leide unter dem und dem in meiner Gesellschaft, bei den Mitmenschen, aber du bist anders. Menschen wenden sich von der Not von uns ab. Die sind einfach gleichgültig. Die gehen weiter. Die schauen nicht an. Aber Gott ist anders. Er sagt, hey, deine Sorgen sind auch meine Sorgen. Wirf die Sorgen jetzt auf mich. Ich will für dich sorgen. Er tut sein Gesicht nicht abwenden. Und seine Leiden nicht verachtet. Gott verachtet meine und deine Leiden nicht. Er bagatellisiert sie nicht und sagt, du nicht so dumm. Ist doch alles nicht so schlimm, oder? Das passiert ja jedem, oder? Und irgendwann stirbt er jedem mal und was weiß ich was. So einfach rücksichtslos weitergehen. Nein, mein und dein Gott ist rücksichtsvoll. Und weiss, wo wir Grenzen haben. Und führt uns Weg, wo wir überstehen können. So wie du bist. Und nicht wie der andere vielleicht der grosse Held ist und viel grössere Möglichkeiten hat. Er nimmt Rücksicht, wie er dich führt. Rücksicht auf das, wie du bist. Und er verbirgt sein Angesicht nicht, sondern er hört zu. Da erleben wir doch Menschen, wir reden etwas, aber die hören nicht zu, die überhören einfach, die hören nur, was sie hören wollen. Und fangen vor allem schnell an, selber reden, dass wir gar nicht zum Reden kommen. Aber Gott ist nicht so, er hat uns auch etwas zu sagen, aber er hört auch zu. Jesus stillt meine tiefsten Bedürfnisse. Etwas Weiteres, einfach, wo in die Anbetung hineinführt. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Die Armen. Die haben wieder zu essen. Die können wieder, wie sie zu essen haben, aufleben. Innerlich aufleben. Wir haben einen Gott, der uns satt machen will, unsere innerlichen Bedürfnisse stillen. Und wir dürfen einfach arm sein. Wir müssen auch nicht das Portemonnaie zücken und schauen, wie viel können wir uns überhaupt leisten. Nein, wir können einfach leere Hände ihm hingeben. Und er sagt dann, die Armen sollen wieder essen und satt werden. So einen König haben wir. So einen Jesus haben wir, der die Fülle bringt. Und wenn du so lebst, wirst du ein geerdeter Ermutiger. Von der Klage zur Ermutigung, zur Anbetung. Also nicht einfach die Seite blättern. Und dann kann dir der andere sagen, der dem einen mal einen schönen Vers an den Kopf anrührst, hey, das hast du ja alles nicht durchlebt, das ist ja alles nur so Theorie. Nein, da kommt dein Trost wirklich ganz, ganz näher. Du wirst ein geerdeter Anbeter. Du wirst ein geerdeter Ermutiger. Wie es der David geworden ist und im Vers 23 jetzt kann sagen, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen.